Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Es war lange nur der Stoff von Science-Fiction-Filmen. Menschen, die Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen und mit ihnen sprechen. Jetzt beleuchtet ein Dokumentarfilm dieses Thema. Eternal You, vom Ende der Endlichkeit heißt er. Er hatte in Sundance im Winter Premiere und kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Es geht darin um Firmen, die Trauernden anbieten, KI-Avatare von Toten zu erstellen.
Mein erstes Gespräch mit Jessicas Simulation ging die ganze Nacht. Sie hat Dinge gesagt, die beinahe unheimlich waren. So sehr klang sie nach Jessica.
Genaueres können uns die Filmemacher selbst erklären, denn sie sind im Studio Hans Block und Moritz Riesewig. Guten Tag.
Hallo.
Ich glaube, wir müssen vorab noch mal etwas genauer skizzieren, welche Dienste diese Startups anbieten. Wie funktioniert es, mit Toten in Kontakt zu treten?
Naja, es geht um Startups, die anhand der Daten, die ein Mensch im Laufe seines Lebens so hinterlassen hat, also zum Beispiel Sprachnachrichten oder Textnachrichten, die Persönlichkeit dieses Menschen über den Tod hinaus am Leben erhalten wollen, sodass die Hinterbliebenen dann mit den Verstorbenen, mit den WiedergängerInnen der Verstorbenen auch dann noch weiter sprechen können, wenn die eigentlich schon längst im Grab liegen.
Es klingt erstmal grotesk oder so ein bisschen abwegig. Sie beleuchten im Film sehr verschiedene Seiten. Also da sind zum einen die Trauernden, auch die Entwickler, die die Vision haben, den Tod zu überwinden. Aber beginnen wir vielleicht mit den Trauernden. Also der normale, sag ich mal, Menschenverstand sagt erstmal, naja, der Tod ist endgültig, da gibt's keine Rückkehr von den Toten. Daran kann auch die KI nichts ändern. Warum nutzen Menschen, die Sie ja auch getroffen haben, diese Dienste trotzdem? Herr Block.
Tatsächlich war das für uns auch am Anfang eine richtig perfide Form eines Todeskapitalismus, wo man sich denkt, muss es das jetzt auch noch geben, dass man mit den vulnerablen Menschen, die gerade einen Tod erlebt haben, jetzt auch noch Profit schlägt und diesen Bereich kommerzialisiert und da ein Business draus macht. Das ist auch ein Kritikpunkt, den wir an dieser Industrie üben. Dennoch hat dieser Erstkontakt mit den ersten UserInnen uns gezeigt, dass da irgendwie sowas wie so eine transzendentale Obdachlosigkeit herrscht in der Vorstellung, was nach dem Tod eigentlich passiert, weil immer mehr Menschen nicht an ein Leben nach dem Tod mit Gott glauben, den Glauben an die traditionellen Religionen verlieren. Und da jetzt so ein neuer Player auf den Markt rückt, diese Unternehmen, die etwas anderes anbieten, die eine weltliche Heilserzählung anbieten. Und wenn man dann eine Mutter trifft, die ihr 7-jähriges Kind verloren hat und die letzte Szene, in der sie waren, ein Streit war, und sie ihr nicht richtig Tschüss sagen konnte, dann ist das doch allzu nachvollziehbar, warum sie sich sehnt, noch einmal Abschied zu nehmen, noch einmal abzuschließen mit dieser Situation.
Also im Amerikanischen ist das so das, was man dann auch Closure nennt, so den Frieden schließen mit dem Umstand, dass ein geliebter Mensch tot ist. Aber die Menschen, die Sie dann interviewen, können das gar nicht alle, weil es auch nicht immer so läuft, wie Sie sich es wünschen, oder?
Ja, genau. Wir haben zum Beispiel die Geschichte einer jungen Frau aus New York, die noch einmal das Gespräch mit ihrem verstorbenen besten Freund führen wollte, das sie eben zu Lebzeiten von ihm nicht mehr führen konnte, weil er dann doch allzu schnell verstorben ist und die sich deshalb anmeldet bei einem Dienst, der sich Project December nennt. Und ehe sie sich versieht, ruft dieser Bot aber, also dieser Wiedergänger des Toten, so viele neue Fragen hervor, so viele Irritationen bei ihr, dass sie gar nicht anders kann, als immer weiter zu chatten mit ihm. Und das, was eigentlich ihr so einen Abschluss und einen Trost erlauben sollte, führt bei ihr eigentlich zu neuen Wunden. Und sie geht schwerst irritiert daraus und erfährt tatsächlich, dass er in der Hölle sei. Und man kann sich vorstellen, was das mit zumal einer sehr gläubigen Person macht, so einen Satz zu hören von dem Verstorbenen oder der Simulation des Verstorbenen. Und sie kann nicht anders, als immer wieder zurückzukehren.
Die auch dann nicht großartig viel Unterstützung von der eigenen Familie bekommt, weil die auch der Meinung sind, sie hat eine Grenze überschritten, das hätte sie gar nicht erst machen dürfen. Sie interviewen auch verschiedene Entwickler, die diese Software immer weiter treiben. Die sagen, wir entwickeln, aber die BenutzerInnen tragen die eigene Verantwortung. Einer sagt zum Beispiel, das Glaubenssystem der Kunden ist doch von vornherein falsch, die Toten sind tot und es ist nicht an uns zu ermahnen, lass dich nicht verführen. Also gerade diese Aussage fand ich fast zynisch. Was war Ihr Eindruck, sind ethisch-moralische Fragen für viele Entwickler mehr so lästiger Beifang der Diskussion?
Ja, absolut. Die meisten der Entwickler, die wir getroffen haben, sind getrieben von einem technischen Innovationswunsch. Sie wollen etwas entwickeln, was es zuvor noch nie gab. Sie sind fast wie kleine Kinder, die irgendwas bauen und präsentieren wollen und auf den Markt bringen, bevor es überhaupt getestet wird und dann mal gucken, was daraus kommt und die überhaupt nicht die Reflexionskraft haben, zu begreifen, was sie eigentlich mit Menschen anstellen können, wenn sie solch eine Technologie herausbringen. Es gab ein Beispiel in den USA, dass einer dieser Chat-Anbieter mit einem Menschen geredet hat, der suizidale Gedanken hatte und anstatt der Bot Abhilfe schafft und sagt, melde dich bei einer Hilfsstation oder geh jetzt schnell zu Freunden, hat der Bot diesen Menschen ermutigt, den Suizid zu begehen, der ihn dann auch begonnen hat. Und die Frage ist, wer ist dafür verantwortlich? Sind das die Entwickler? Es muss ja irgendwelche Regularien davon geben und es ist viel zu einfach, dass sich darauf zurückberufen wird, zu sagen, wir können das gar nicht hundertprozentig beeinflussen. Das ist eine Blackbox-KI. Das, was wir reingeben, ist nicht gleich das, was rauskommt. Das ist am Ende etwas Magisches. Man würde ja auch nicht ein selbstfahrendes Auto auf die Straße setzen und sagen, am Ende hat es 10 Leute umgefahren und wir konnten es nicht richtig kontrollieren, weil es ist eben eine unergründbare KI. So funktioniert es nun mal nicht.
Gibt es denn bisher irgendeine Gesetzgebung, die bestimmte Fragen schon klärt?
Ja, mit dem AI Act der EU wird gerade versucht, die Entwicklerfirmen dieser KI mehr in die Verantwortung zu nehmen und auch Transparenz einzufordern von diesen Firmen, was die Fütterung der KI angeht, also woher die Daten stammen zum Beispiel, aber auch die Unternehmen dafür in die Verantwortung zu nehmen, was die Folgen ihrer Produkte angeht. Einer der Experten in unserem Film sagt, keine Firma der Welt würde so einfach aus der Verantwortung entlassen, wenn das Produkt so einen Schaden anrichtet bei Menschen. Und hier geht es natürlich oft um sehr intime Zwiegespräche, die Menschen führen mit den vermeintlichen Wiedergängern der Toten. Das kriegt die Welt da draußen oft gar nicht mit, was das bei Menschen anrichtet, welche Retraumatisierung das auslösen kann und so weiter. Und das sind Menschen, die eh schon in einer Einsamkeit gefangen sind, sehr oft, die eben gerade nicht in Gemeinschaft anderer trauern können und die sich an diesen Strohhalm klammern und die oft dann auch gar nicht wissen, dass sie jetzt die Firmen dafür verantwortlich machen können. Und da muss die Politik in den nächsten Jahren nachlegen. Und das ist ein Feld, das bisher noch so wenig im Bewusstsein der Öffentlichkeit angekommen ist. Wir hoffen, dass wir das mit unserem Film ändern können.
Es ist ja auch interessant, künstliche Intelligenz erstreckt sich ja auf so viele Bereiche des Lebens im Augenblick, dass Sie gerade diesen Bereich sich ausgesucht haben. Und ich habe mich gefragt, inwieweit dieser Bereich, also KI, um Kontakt aufzunehmen mit den Toten vermeintlich, inwieweit das so eine Art Brennglas ist der allgemeinen Themen rund um künstliche Intelligenz, also Themen von Ethik, Verantwortung und auch natürlich dem großen Geld.
Also künstliche Intelligenz ist ein extrem weiter Begriff. Es gibt aber einen sehr, sehr stark wachsenden Tech-Sektor der künstlichen Intelligenz namens Effective Computing. Das heißt Maschinen, die gebaut werden, die sehr menschenähnlich sind, die Empathie vorspielen, Emotionen vorspielen, vermeintlich Emotionen im Gegenüber erkennen und darauf reagieren können. Und genau das ist ja auch Teil dieser Unsterblichkeitsindustrie, dieser digitalen. Und da sehen wir besonders starke ethische Fragen aufpoppen. Und deswegen haben wir uns genau damit befasst, weil die Frage, die natürlich aufkommt, ist, darf man überhaupt einen schon toten Menschen wieder auferstehen lassen, wenn der gar nicht mehr zustimmen kann, weil er schon verstorben ist? Wer hat das Recht, das zu bestimmen, wenn das nicht testamentarisch geregelt ist? Wie entwickelt sich so ein Mensch? Wir sind ja keine statischen Wesen, die immer gleich sind. Und wer ist verantwortlich für die Entwicklung? Was ist, wenn mein digitaler Doppelgänger plötzlich zu einem sexistischen Rassisten wird? Wer muss das wieder einfangen? Wer trägt die Konsequenzen dafür? Also da sind so viele Fragen, die wir uns so noch nie stellen mussten und die jetzt auf den Plan rücken und wir uns dringend damit auseinandersetzen, weil es eben genau die Fragen sind, die sich die Tech-Unternehmer nicht stellen.
Ja, Sie werfen ja auch sehr philosophische Fragen auf. Im Prinzip ein Entwickler sagt, naja, also wir nehmen nur die Daten, wir interpretieren die Daten nicht, wir schicken sie nur durch den Algorithmus. Aber die Frage ist, was macht denn eigentlich das Bewusstsein eines Menschen aus? Was macht den Charakter eines Menschen aus? Wie kann man das in Daten fassen? Und ist das dann wirklich nur der Algorithmus in Anführungszeichen? Ist das so einfach?
Ja, genau. Das ist eben Blendwerk. Zu sagen, es gäbe so etwas wie eine objektive Wahrheit über einen Menschen. Persönlichkeit ist natürlich etwas sehr Fluides. Wir entwickeln uns weiter, oftmals auch gar nicht linear, sondern es gibt eben bestimmte Ereignisse, die in unser Leben treten und die unsere Persönlichkeit erschüttern können oder sehr in andere Richtungen lenken können. Beispiel politische Einstellungen, kann man ganz froh sein, dass Menschen auch veränderbar sind und dass sie eben nicht die Ansichten, die sie vielleicht gestern mal aus einer Laune heraus geteilt haben, auch morgen noch teilen würden oder bei der nächsten Wahl. Das heißt, das ewig Gestrige, das ist auch ganz gut, dass das nicht immer wieder zum Vorschein kommen muss. Naja, die Unternehmen schreiben sich halt auf die Fahne, dass die generative KI durchaus in der Lage sei, sich zu entwickeln. Die Frage ist nur, nach welchen Vorgaben? Also wer bestimmt das, wie die Toten dann weiter existieren und was sie so dann kundtun in Reaktion auf das Tagesgeschehen? Ja, das kann eben kein Algorithmus berechnen. Dafür ist unsere Welt viel zu komplex. Und gleichwohl schaffen aber diese Bots und Avatare Tatsachen. Und wir müssen uns ja darauf gefasst machen, es ist schon in der nahen Zukunft sehr oft, wenn wir online unterwegs sind, gar nicht mehr so klar werden, unterscheiden können. Ist das jetzt gerade ein Mensch auf der anderen Seite, mit dem ich da jetzt gerade chatte? Ist das ein Halbwesen aus Mensch und Maschine? Wer sind eigentlich die Absender dahinter? Was für Interessen verfolgen die? Was wird dem Toten oder der Toten da eigentlich gerade in den Mund gelegt und von wem? Das wird extrem unübersichtlich und wir hoffen, dass wir mit unserem Film jetzt zu einem Zeitpunkt, wo das noch eine sehr neue Technologie ist, mit einem schnell wachsenden Markt, dass wir diese Fragen gesellschaftlich besprechen können, statt sie den Entwicklern zu überlassen.
Das ist ja total spannend. Sie sind ja, so, wenn ich das richtig verstehe, 2018 auf das Thema gestoßen. Das ist jetzt 6 Jahre her. Seitdem hat sich ja wahnsinnig viel getan. Inwieweit hat sich auch Ihr Interesse am Thema mit der Technologie verändert?
Das ist ganz lustig, als wir 2018 das erste Mal die Idee dieses Films so gepitcht haben, man muss ja dann Gelder organisieren, Partner finden, da wurden wir eigentlich so ein bisschen fast verlacht zu sagen, das klingt eher nach einer Black Mirror-Folge, das klingt nach Science Fiction, das klingt nicht wirklich nach einem Dokumentarfilm. Und die ersten Startups, die wir da schon gefunden hatten, die hatten ehrlich gesagt auch eher den Mund recht voll genommen und von einem Produkt gesprochen, was so noch gar nicht entwickelt wurde. Und trotzdem hatten wir das Gefühl, nein, das ist mehr als nur Blendwerk. Da ist eine wachsende Industrie und das hat sich ja auch bestätigt. Wir wussten auch, dass diese Large Language Models das nächste große Ding sein werden, was ja dann auch 23 mit ChatGPT, was an die Öffentlichkeit gebracht wurde, passiert ist. Und plötzlich gab es wie so einen Aufschwung und wir haben dann im letzten Jahr noch so viel gedreht, weil so viel neue Geschichten auf uns eingeprasselt ist, wo man in den Jahren zuvor manchmal auch eine Durststrecke hat und sagt, naja, so richtig passiert hier nichts. Und die ersten Gespräche, die man eingefangen hat zwischen Hinterbliebenen und Bot, waren doch eher sehr stolprig und Alexa stürzte oft ab und es war eher peinlich, als das wirklich emotional war. Aber es zeigt eben, wie exponentiell dieses Wachstum ist und wie schnell sich solche Dinge verändern.
Ihre Beispiele jetzt gerade, was eben diese Angebote mit Trauernden Kontakt aufzunehmen, die Sie haben, sind häufig in den USA, in Korea, dann ein Entwickler ist aus Neuseeland. Wo steht denn da Europa? Wo steht Deutschland? Ist es hier noch ferne Zukunftsmusik?
Ja, das dachte man lange Zeit, weil ja solche Trends häufig aus den USA kommen und da natürlich auch einfach das Kapital ist, um diese Large Language Models zu betreiben. Aber wir sehen an einem Beispiel aus Potsdam, Vivid heißt das Unternehmen, die so einen virtuellen Trauerraum anbieten wollen mit einem Avatar der Toten, mit denen Hinterbliebene sprechen können, dass durchaus genau diese Idee jetzt auch zu uns herüberschwappt. Wir haben vor einigen Jahren schon auch mit Entwicklern in Portugal und in Rumänien eben Kontakt gehabt. Und viele der KundInnen auch dieses Services Project December, wodurch man eben mit Bots von Toten sprechen können soll und mit denen quasi leben können soll. Auch viele dieser KundInnen stammen aus Europa. Und es verteilt sich wirklich über die ganze Welt. Es lässt sich nicht so richtig ein Muster ausmachen, dass es irgendwie nur religiös orientierte Menschen wären oder gerade nicht. Was wir allerdings schon sehen, ist, dass gerade in Westeuropa sich Menschen reihenweise abwenden von den Religionen und dementsprechend auch nach Alternativen suchen zu diesen religiösen Heilserzählungen, in denen sie früher traditionellerweise Trost gefunden haben.
Eternal You, das ist der extrem interessante Dokumentarfilm von Moritz Riesewiek und Hans Block. Der kommt am Donnerstag ins Kino. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Sehr gerne.
Vielen Dank.